Wieder eine Woche rum und damit auch wieder eine neue Folge SoTech Deutschland. Schön, dass ihr da seid. Frauke, erinnerst du dich noch an deine letzte Bahnfahrt? Wenn wir dienstlich unterwegs sind, dann ja meist mit dem ICE und da buchen wir uns ja einen Sitzplatz dazu. Soweit beruhigend.
Naja, zumindest solange der Sitzplatz dann auch wirklich angezeigt wird und so. Naja, das funktioniert ja auch nicht immer, aber es gibt eine frohe Botschaft. Zumindest im Regionalverkehr soll es jetzt eine Echtzeit-Auslastungsanzeige geben. Der ein oder andere wird jetzt eventuell schmunzeln und sagen, die Bahn kriegt doch meist nicht mal die richtige Wagenreihung hin. Wer kennt sie nicht, die bekannte Ansage auf dem Bahnsteig, beachten Sie die geänderte Wagenreihung.
Im Detail sollen die Bahnreisenden über Anzeigen am Bahnsteig, Apps oder im Zug über die Auslastung informiert werden. Es gibt Zähler im Türbereich und Lichtsensoren. Diese messen die Auslastung an den vorbeifahrenden Zügen. So sollen wir Reisenden im Vorfeld quasi schon animiert werden, Wagen auszuwählen, die nicht so voll sind.
Das macht Sinn. In einigen Regionen sind die Anzeigen schon aktiv, so in Stuttgart und Hamburg, bei einigen S-Bahnen, in Regionalbahnen zwischen Hamburg und Lübeck. Da bin ich aber mal gespannt, wie das funktioniert und ob es auch was bringt.
So viel Fortschritt gibt es bei den meisten Behörden und Ämtern nicht wirklich. Von geforderten mehr als 500 staatlichen Dienstleistungen sind bisher etwas mehr als 30 digital. In dieser Folge sprechen wir vor allem über die digitale Zeitenwende in Deutschland. Gibt es noch Hoffnung, dass auch Staat und Kommunen endlich digital werden?
Wir hoffen ja immer bis zum Ende und jetzt wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß. Abonniert uns und bewertet uns und bis zum nächsten Mal.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Heute haben wir zu Gast einen Stammgast, würde ich sagen. Das dritte Mal schon bei uns, das freut uns sehr, bei SoTech Deutschland, nämlich Achim Berg, der Präsident des Digitalverbandes Bitkom. Hi Achim, schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank.
Hallo, hallo.
Vielleicht für alle, die dich noch nicht ganz so gut kennen, Diplom-Informatiker, du bastelst auch mal ganz gerne zu Hause an deinem Smart Home. Du warst mal Vorstandschef von Avato und dementsprechend kennst du auch Bertelsmann ganz gut, da auch unterwegs gewesen im Vorstand, Microsoft Deutschland gewesen und noch einiges mehr. Und jetzt treffen wir uns eigentlich regelmäßig, um über ja, digitale Themen zu sprechen.
Ja, es war irgendwie ein verrücktes Jahr letztes Jahr, wie das davor auch und das davor auch. Aber wenn du kurzen Blick zurück, was war so dein schlimmstes Erlebnis vielleicht oder so? Also nicht als abgesehen von Krieg und so weiter, aber so aus deiner Branche betrachtet, was war so dein Thema?
Also ich finde eigentlich, dass wir einfach bei dem Thema Digitalisierung zurückwärts nach hinten fallen, nicht nach vorne. Das ist das, was mich am meisten ärgert. Mhm. Also man sieht, überall ist es wichtig, so ob es beim Klimaschutz ist, ob es bei Verkehrsthemen sind, egal wo man hinschaut, das Thema Digitalisierung, selbst das Thema Fachkräftemangel, Rezessionsangst, das ist alles, hängt alles sehr stark mit Digitalisierung zusammen. Und speziell in der Verwaltung und in der Bildung hängen wir fürchterlich zurück.
Darüber haben wir auch schon gesprochen beim Digitalgipfel, da haben wir uns das letzte Mal gesehen, das war im Dezember und da haben wir auch so ein bisschen so eine Ampelbilanz gezogen, ein Jahr Ampel-Digitalpolitik und du sagst, glaube ich, ja, die digitale Zeitenwende haben wir jetzt noch nicht so gesehen.
Nee, wir haben es, genau das ist der Punkt, also man kann es auch nicht mit einer Krise rechtfertigen, wir haben einfach, uns ist es nicht gelungen, jetzt doch den Schwung, den wir am Anfang der Ampelkoalition gesehen haben, auch umzusetzen, also das Thema digital, auch wenn eine Digitalstrategie doch mal wirklich nach langem Anlauf im August, die auch gar nicht so schlecht ist, mal veröffentlicht wurde, aber es ist nichts passiert und das ist genau das Thema, ich glaube, wir sind Weltmeister oder Weltmarktführer in politischer Langsamkeit, das ist, glaube ich, unser Problem.
Wegdrücken von einem Problem.
Ja, genau.
Also die Schmerzen waren ja groß, während Corona zu erkennen, dass wir, weil wir nicht digital sind, bestimmte Sachen nicht optimal verteilen konnten. Ne? Also Corona-Hilfen oder auch die Menschen anzusprechen direkt. Es ging einfach nicht, weil wir nicht digitalisiert sind.
Ja, es ist interessant. Wir haben im Prinzip alle Grundrechte sind eingeschränkt worden, bis auf das Thema Datenschutz. Das ist das Einzige, was nicht eingeschränkt worden ist. Und das muss man sich mal vorstellen.
Ja, das stimmt.
Corona-Warn-App, ein Stichwort dazu.
Ja.
Du sagst aber auch immer, das Wichtigste, was jetzt passieren muss, um auch mal ein bisschen nach vorne zu schauen, ist die digitale ID. Für alle, die vielleicht noch nicht so viel damit anfangen können, was steckt dahinter, wieso braucht man das?
Also ist natürlich klar, wir brauchen eine elektronische Signatur, um überhaupt digital Verwaltungsaktivitäten auch wirklich machen zu können. Also ich meine, ich muss mich ja authentifizieren, ich muss das digital machen können, aber wenn ich jetzt bei über 2000 Vorgängen noch eine Schriftformerfordernis habe, das heißt, ich muss handschriftlich unterschreiben, dann ist es doch klar, dass ich das nicht digitalisiert bekomme. Das heißt, die digitale ID, und zwar die, die bundesweit einheitlich verfügbar ist, auch nur nackt als digitale ID und auch nicht nur den Verwaltungsbehörden oder den Verwaltungen, sondern auch der öffentlichen Hand oder auch der Industrie zur Verfügung steht, ist das, was wir brauchen. Und ganz ehrlich, digitale IDs ist kein Hexenwerk. Das haben wir von allen großen Lieferanten und von Amazon und so weiter. Wir haben jede Menge digitale IDs in unserer Wallet. Und was ich mir wünsche, ist nicht nur, dass ich mich über eine digitale ID authentifizieren kann, sondern dass ich auch meinen Führerschein, Personalausweis und alles das auf meinem Handy mittransportiere oder mit in meiner Wallet habe. Und das ist eine digitale ID. Da warten wir seit Jahren drauf. Es gibt übrigens Länder um uns herum, von Dänemark über England, über Frankreich, über Österreich, Italien, you name it, die alle schon eine digitale ID haben. Wir haben sie nicht. Wir warten jetzt hier, wir überlegen, ja, wir haben doch unsere Möglichkeit auf dem Personalausweis, da gibt es doch diese Möglichkeit, das sind aber auch nur etwas über 30%, die Möglichkeit überhaupt haben. Es ist relativ komplex und eine einfache digitale ID würde uns, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde uns ganz schnell nach vorne bringen bei dem Thema Digitalisierung der Verwaltung.
Also unser LNG-Terminal in dem Bereich ist dann die digitale
ID. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Also auf einmal, das LNG-Terminal war innerhalb von 6 Monaten fertig.
Ja.
Also wir können doch schnell. Es gibt, auch wenn es nur wenige Ausnahmen gibt, es gibt jede Menge andere Themen. Es fängt bei der Elbphilharmonie an, hört bei der Kölner Oper auf und was weiß ich. Aber wir haben doch Themen, die wir schnell können. Und das sollte uns doch ein Beispiel geben. Wir können doch, wenn wir wollen.
Ja, wenn ich mal hochrechne, glaube ich, waren das 5, 6 Stakeholder da von Uniper und die muss man alle ein bisschen einordnen, ein bisschen Geld geben. Das geht schnell. Hier geht es um wie viele Beteiligte beim, sagen wir mal, digitale ID, Bundesländer, Kommunen, Behörden, das ist ein bisschen mehr, ne? Oder?
Ja, ich glaube, da ist das, warum diese großen Vorhaben scheitern in Deutschland. Das ist natürlich klar, man kann es anprangern, aber es ist fast klar. Wir haben 961 oberste Behörden allein auf Bundesebene. Mhm. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben 11.000 Kommunen, die teilweise autonom, autark sind. Das heißt, wir haben so ein komplexes Konstrukt gebaut in der Verwaltung. Und da will ich auch gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, dieser Infarkt, den wir sehen, dieser Bürokratisierungsinfarkt, der lässt sich gar nicht verhindern. Und ich bin mittlerweile auch fast der Meinung, dass wir das nur lösen können, wenn es einen großen Knall gibt.
Ich wollte gerade sagen, brauchen wir nicht einen Infarkt am Ende, weil 5 Jahre haben wir jetzt versucht, dieses OZG, also das Online-Zugangsgesetz, irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und das Problem ist ja, haben wir schon bei den Gesundheitsämtern ja auch gesehen, bei Corona, dass die alle unterschiedliche Software benutzen und wenn sie überhaupt eine Software benutzen und nicht ein Faxgerät oder wie auch immer. Wieso, du bist kein Politiker, aber wieso kann man das nicht einfach mal vorschreiben, dass ab 1.1.2024 muss jeder die und die Software nehmen, dass wir es irgendwie synchronisieren können?
Ich glaube, da gibt es 2 Antworten drauf. Auf der einen Seite tun wir uns unheimlich schwer, Dinge auszuprobieren. Also diese Beta-Modus, den haben wir nicht in Deutschland, ganz speziell. Also das heißt, wir fangen nicht an. Es gibt ja durchaus Beispiele, wo auch jemand mal etwas entschieden hat. Zum Beispiel im Ahrtal hat jemand entschieden, innerhalb von 3 Tagen neue Straße zu bauen, als sie weggeschwemmt wurde.
Hat ja nicht gefragt.
Hat niemand gefragt. Genauso wie in Rostock bei der Pandemie, da hat auch der Bürgermeister eigenhändig entschieden, was geöffnet, was geschlossen. Hat es einfach gemacht. Aber diese Dinge auszuprobieren, also wir haben immer dieser Peak of Perfection, wo wir immer hingehen wollen, weil alles perfektionieren, keiner traut sich, was auszuprobieren. Das ist aber so eine Mentalitätssache. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir haben. Das zweite Thema ist, warum wir die Dinge nicht ausprobieren, ist, glaube ich, und das kennt man als Unternehmen. Also ich bin gewohnt, wenn ein CEO eines Unternehmens sagt, ich will das jetzt so. Selbst wenn er in Anführungsstrichen nicht verantwortlich ist, alle 14 Tage ein Meeting einberuft hat, wo stehen wir jetzt beim Thema A, wo stehen wir beim Thema B und nochmal immer wieder. Und das alle 14 Tage macht, das kann in unserem Fall nur der Bundeskanzler bzw. das Kabinett machen. Wenn wir bestimmte Dinge wollen, dann kriegen wir die auch durch. Es muss nur mit Nachdruck passieren und dann ist es auch mal völlig egal, wer verantwortlich ist und wie viele Beteiligte es gibt. Wenn man es will, bekommt man es hin.
Da erinnere ich mich so an ein Interview, was, glaube ich, Frank Thelen gegeben hat. Das hat ein bisschen Furore gesorgt, weil er so ungefähr in die Richtung ging, ja, wir brauchen eigentlich mal so 4 Jahre jemanden, der durchgreifen darf, ohne dass die anderen sich beschweren dürfen. Hier haben wir natürlich einen Unternehmenschef, der kann das machen. Aber wenn ich überlege, nur Gesundheitssystem, die digitale Patientenakte, wie lange das gedauert, da hatten wir auch ein Interview und er hat uns ja erzählt, dass das die Technologie dahinter 15 Jahre alt ist, weil wir haben daran 20 Jahre rumgedoktert. Wurde quasi irgendwann festgelegt, so jetzt bleiben wir hier stehen und machen das dann und dementsprechend alt ist die Technologie, weil so viele Beteiligte von Krankenkassen, Verbänden, Arztverbände, alle wollten mitreden und durften mitreden und das ist bei rausgekommen. Das wird bei jedem Projekt so passieren am Ende.
Ja, deshalb war gerade mein Punkt mit diesem Beta-Modus. Wenn jemand erstmal hingeht und was ausprobiert. Es gibt übrigens eine Lösung dafür. Und zwar müsste man die mal durchsetzen. Man müsste sich im Prinzip mal einen Bereich, eine Kommune, ein Krankenhaus oder wieder mal machen lassen und sagen, du hast jetzt die Aufgabe, das zu machen, wie du möchtest. Du hast 2 Jahre Zeit und wenn es funktioniert, müssen es alle übernehmen. In der Logik.
Gibt's doch. Essen zum Beispiel, Uniklinik Essen, oder?
Mhm. Teilweise gibt's das schon. Sag ich ja, es gibt schon. Das mal hingeführt, also wirklich hinzugehen, zu sagen, du hast eine Testregion und es gibt so einen, auch, das kann man ja auch gesetzlich absichern. Eine Testregion zum Beispiel, nehmen wir mal ein Thema Kfz-Zulassung, wie wir aus Amerika und anderen Ländern kennen. Mhm. Ich habe hier alle Daten, ich gehe zu meinem zum Automobilhaus und sage, ich hätte gern diesen Wagen. Dann druckt er einfach nur ein Papierschild aus und ich gebe das hinten rein. Ja, von 14 Tagen muss ich den Wagen anmelden. Das wäre ja relativ einfach. So geht's in Amerika. Easy. Bei uns geht das natürlich nicht, weil ein Stempel drauf muss und dieses und jenes und so weiter. Und das mal einfach zu sagen, so eine Kommune, du darfst das jetzt mal machen. Probier das mal aus. Da gibt es mit Sicherheit einige Dinge, an die wir denken müssen. Da gibt es dann, was weiß ich, Tageszulassungen und rote Kennzeichen und was weiß ich nicht alles. Du probierst das aus und wenn es funktioniert und gelöst hat, wird es bundesweit eingeführt. Mhm. Warum nicht?
Aber dann müsste man ja auch wieder sagen, Datenschutz ist uns erstmal egal, weil Stichwort E-Rezept, da gab es ja auch Testregionen, dann haben sie es irgendwann wieder eingestellt, weil der Bundesdatenschutzbeauftragte, glaube ich, war es, gesagt hat, na, da habe ich aber noch Bedenken.
Also auf dem Datenschutz, da, auf dem kloppe ich auch ganz gerne und auf dem bin ich auch immer ganz, ist auch einer meiner Kernforderungen, das Thema mal wieder zu bearbeiten. Man muss aber sagen, es gibt auch ein Aber. Also wir haben uns natürlich die Sache unglaublich kompliziert gemacht. Wir haben erstmal 16 Datenschutzbeauftragte in den Ländern, die übrigens alle eine unterschiedliche Meinung haben und wir haben einen noch im Bund. Der auch nicht mit den Ländern übereinstimmt. Das heißt, wir haben uns beim Datenschutz, haben wir uns so richtig schachmatt gesetzt. Und dann auch noch zum allem Überfluss die Datenschutzgrundverordnung so umgesetzt in Deutschland, wie sie niemand in Europa umsetzt gesetzt
deswegen,
hat.
Deswegen, das wollte ich sagen, das war gar nicht nötig.
Das war gar nicht nötig. Ja. Wir haben das mal wieder in unserer Überkorrektheit völlig überzogen. So, und jetzt kommt der Punkt, da jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, liebe Länder, das ist ja auch noch wir haben ja noch das Föderale, die föderale Thematik. Liebe Länder, wir müssen uns jetzt mal einigen, ein Datenschutz, ein sauberes Thema, auch mal wirklich Datenschutzgrundverordnung 2.0 denken. Da viele Dinge sind ja gut. Also um Gottes Willen.
Nee, Datenschutz ist wichtig.
Ist wichtig, aber es gibt ja wirklich völlig verrückte Sachen. Also ich meine jetzt ein Beispiel, wie kann es sein, ich habe es ja vor einigen Wochen gehört, dass in Berlin der Datenschutzbeauftragte nicht erlaubt hat, die Gebiete, die überflutet werden können, so sage ich es, dass die veröffentlicht werden dürfen. Das heißt, die Häuser in Gebieten, wo Wassergefahr ist, dürfen nicht veröffentlicht werden aus datenschutzlichen Gründen. Also größeren Blödsinn gibt's ja nicht. Ja, von diesen Themen haben wir alle 10 und ich will die auch gar nicht alle nennen. Aber warum nicht mal hinzugehen und das mal reformieren? Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen, aber wenn ich würde mir eigentlich im Prinzip 3 Dinge wünschen, die vielleicht ein bisschen weitergehen. Das eine Thema ist, ich hätte gerne einen digital funktionierenden Staat. Das passt ja alles zusammen. Dafür brauche ich eine digitale ID. Dafür brauche ich natürlich auch das Thema Datenschutz. Ich muss das Online-Zugangsgesetz endlich mal umgesetzt kriegen mit Themen. Also einfach nur ein digital funktionierender Staat, wie wir das auch in vielen anderen Ländern haben. Das zweite Thema ist, Daten können wir gleich noch drüber sprechen. Das ist das Thema Daten, Datenschutz, Verfügbarkeit von Daten, auch Open Data und die ganze Thematik. Und das dritte ist Fachkräfte. Wenn wir diese 3 Themen angehen, dann glaube ich, ist uns ein Großteil, also gerade Fachkräftemangel im IT-Bereich, da müssen wir auch sehr kreativ denken. Aber das wollte ich jetzt nicht vom Thema abbringen.
Nein. War schon okay. Herr Juli, die ganze Zeit hin und her, deine Idee mit der regionalen ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber das Zentrale ausprobieren hätte. Wieso fangen wir nicht an mit der Führerscheingeschichte oder an Kfz-Anmeldung? Dass
ganz
ich
einfach.
Das erzwinge, dass das digital möglich ist, ohne Pipapo,
weil
und
es bis
dann
heute,
rolle ich aus.
Weil es bis heute nicht funktioniert hat. Der zentrale Ansatz schafft in unserem komplizierten.
Aber das ist ja eine Sache, die zentral geregelt ist.
Ja.
Kfz-Zulassung. Da gibt es ja, der Fahrzeugschein sieht überall gleich aus. Der hat sogar schon diesen. Nicht QR-Code, das ist ja so ein 3D-QR-Code.
Genau.
Das war alles schon vorbereitet.
Ja.
Das funktioniert nur nicht.
Genau. Ich habe jetzt auch nochmal ein Beispiel genommen. Das zum Beispiel Kfz-Zulassung fiel mir spontan ein, weil ich es gerade heute gemacht habe. Und also. Weil es hochkomplex ist und das könnte man sehr viel einfacher lösen. Und wenn man jetzt sich das nicht zutraut, weil es gibt immer noch, soll es einer ausprobieren und wir sollen es einfach durchführen. Mhm. Und dann, aber ich halte diesen Weg, dass wir das wirklich, wenn wir es jetzt zentral nicht schaffen, dass wir es in Testregionen durchführen und dann, wenn es funktioniert, auch wirklich umsetzen.
Ich will jetzt ja nicht der Miesmacher sein, aber hat die Ampel es nicht schon von Anfang an falsch gemacht, indem sie der Digitalisierung kein Budget gegeben hat Und letztlich auch kein richtiges Ministerium?
Ja, also man hat, und da schlage ich auch mal eine Bresche für Minister Wissing. Wir sind, ja, nein, erstmal grundsätzlich. Also erstmal, er nennt sich Digitalministerium, hat kein Digitalbudget. Ja. Und die Verantwortlichkeiten, die in den ganzen Ministerien sind,
die sehen aus,
was wie der Münchner U-Bahn-Plan. Alles rechts, links, unterschiedliche Themen, Innenministerium, Finanzministerium, Justiz, alle, wer da noch beteiligt ist. Das heißt, er hat in einigen Bereichen überhaupt keine Chance durchzugreifen, beziehungsweise er hat nur eine Chance, wenn alle mitspielen.
Eben, aber dann sieht man doch schon wieder, man kann sich denken, die nächsten 3 Jahre passiert auch nichts, weil was?
Es wurde nicht geregelt.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Wir können jetzt das Interview abbrechen. Sagen,
nein,
deswegen
will ich jetzt gar nicht die Stimmung runterziehen.
Auf der anderen Seite.
Wir wollen ja realistisch sein.
Nein, aber wie arbeitet ihr denn? Ihr seid ja Verband oder ja. Du bist ja auch beim Verband. Ihr müsst ja die Themen voranbringen, weil die Unternehmen treten euch wahrscheinlich und sagen, kümmert euch mal, dass die da oben in Berlin ein bisschen in Schwung kommen. Und dann steht ihr da und sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Mit wem soll ich reden, um irgendwas umzusetzen oder durchzusetzen?
Also was wir machen ist, wir sprechen mit allen. Und das ist schon mal gut. Und auch alle sprechen mit uns, das ist ja auch ganz gut. Wichtig. Und wir werden auch zu vielen Meetings eingeladen und geben mal unseren Input. Gehe ich da zufrieden raus und sage, Mensch, jetzt haben wir den Durchbruch geschafft? Nein. Wir haben es gestern beim Autogipfel gesehen, wo wir ja auch durchaus sehr viele digitale Themen haben. Natürlich ist das ein dickes Brett und sind viele Interessenvertreter, das verstehe ich ja auch, aber ich glaube, da kommen wir zu dem Punkt, den ich ganz zu Beginn gesagt habe. Wir müssen einfach entscheiden. Und zwar schnell. Und manchmal entscheiden wir auch Dinge, die
also
nicht jedem gefallen.
Falsch entscheiden als
manchmal
gar nicht.
ist es meist besser, falsch zu entscheiden, als gar nicht zu entscheiden. Und das ist genau der Punkt. Und das Thema Geschwindigkeit. Nehmen wir das Thema Automobil. Wir sind jetzt in Deutschland. Europa schaut auf uns und wartet auf uns. Was wollen wir jetzt in Deutschland? Wie wollen wir entscheiden? Ob es jetzt Euro 7 oder andere Themen sind, die jetzt nicht mal in meinem Beritt sind. Aber wir warten auf die EU. Wir möchten eine klare Sicht mit Deutschland. Wir haben die aber nicht, weil wir sehr viele Interessen haben, auch in der Ampel. Natürlich, klar, da sind völlig unterschiedliche Interessensvertreter. Von FDP bis Grün ist ein weiter Weg. Und das ist ein typisches Beispiel, jetzt mal abgesehen von den Digitalthemen, ein Thema, wo wir einfach dann uns in Deutschland nicht einigen. Und da ist die Frage, kann der Kanzler permanent ein Machtwort sprechen oder kann er permanent von seiner richtigen Kompetenz Gebrauch machen? Ich glaube, wir wissen die Antwort. Er kann es nicht permanent. Mhm. Und das ist, glaube ich, also selbst wenn der Kanzler wollen würde, und ich glaube, es gab ja vorher auch mal einige Podcasts, wo die Leute gesagt haben, lass doch mal einen machen. Und gib dem nochmal 4 Jahre. Ich halte das für brandgefährlich, um ehrlich zu sein.
Das war die Frank-Thelen-Idee auch.
Ja, das halte ich für
König halb, digital und dann vor.
Halte ich für halb durchdacht. Aber die trotzdem, jetzt kommen wir zu unserem ersten Punkt. Würde uns eigentlich bei dem Thema Durchbruch in Deutschland, also gerade das Thema Überregulierung und so weiter, würde uns da ein Infarkt helfen? Und das ist meine Sorge, ist, dass wir in die Richtung gehen.
Aber wie sieht dann ein Infarkt aus? Was heißt das?
Ein Infarkt heißt, dass wir nichts mehr entscheiden, dass die Dinge unendlich gezogen werden, ob sei es jetzt bei Vorhaben, hier bei Genehmigungsverfahren, die ja unendlich dauern.
Na gut, dann haben wir ja schon Kammerflimmern.
Wir haben schon Kammerflimmern, ja. Also wenn man sieht zum Beispiel bei dem Thema Standorte für Funkmasten, ich glaube, es sind mittlerweile 2000 Funkmasten in der Genehmigung und es gibt 1000 Gründe, warum die nicht gebaut werden, aber ich habe den Leuten schon häufig mal erklärt, ich brauche einen Funkmast, um 5G zu übertragen. Das geht leider nicht anders. Im Kabel ist das schwierig. Und es gibt da Gegner in Nordemai, Backyard und diese ganzen Thematiken, die wir da haben. Und die Spanier machen es besser. Die Spanier gehen einfach hin.
Das hat man ja schon mal besprochen.
Genau.
Ja, dann das sagen wir es auch nochmal, für die es nicht wissen.
Ja, die Spanier sagen einfach, bau das Ding. Und wenn du gegen geltendes Baurecht verstößt, musst du es wieder abreißen. Was übrigens nie passiert.
Das wäre ja was einer mit einer Ansage durchsetzen könnte.
Ja,
so
genau.
So ein Zeitenwende-Bums, das brauchen wir auf Wiedersehen. Bei LNG Terminals machen wir es ja nicht anders. Die Proteste der.
Da war es so, genau.
Wurden ja quasi um mit. Dings hat ja jetzt wieder geklagt neu, aber egal. Ich wollte auch noch kurz mal zurück zu dem einen Punkt, was du sagst, mal probieren. Wenn ich jetzt an LNG Terminals denke, okay, was kann da passieren, wenn ich mal probiert habe? Dann stehen die Dinger rum und werden nicht gebraucht, weil es zu viele davon sind. Oder ja, im schlimmsten Fall explodieren sie, weil irgendwas falsch gebaut wurde. Aber ich denke jetzt so letztens an Potsdam, die Verwaltung, die dort stillstand, weil die PCs alle. Gehackt wurden. Bei Digitalthemen könnte es ja gravierende Auswirkungen haben, wenn man mal schnell irgendwas macht. Also ist das nicht schon ein bisschen was anderes, als eine Straße zu bauen, ein Land zu digitalisieren, mal einfach so probieren mäßig?
Nein, es ist nichts anderes. Nicht also ganz anderes. Ehrlich, also jetzt nicht falsch verstehen, das Thema Sicherheit ist immens wichtig. Ja, ja. Aber wie wird denn Software heutzutage entwickelt? Es ist ja wirklich ein Beta.
Mit ChatGPT.
Ja, das ist total spannend. Ne? Ich glaube, das ist den meisten noch gar nicht klar, aber ich hoffe, ihr habt das schon mal im Podcast gezeigt.
Ja, kommt in nächste Woche die Folge
dazu. Ja, das ist ja unglaublich. Aber zurück zum Thema. Also natürlich wird Software entwickelt ein bisschen, also in Sicherheit-Feed überhaupt keine Frage, dass das Thema sicher ist. Das ist kein Thema, aber es wird ja völlig anders programmiert. Man programmiert ja erstmal eine Basisversion und dann, also dieses Peak of Perfection, was wir haben, dass wir immer so Mainframe-mäßig 5 Jahre an irgendwas entwickeln. Wenn es dann vermeintlich fertig ist, ist es leider schon zu alt. Siehe digitale Patientenakte, die ist, glaube ich, 16 Jahre jetzt. Ja, genau. Die jetzt wirklich keiner mehr braucht.
Und 1% nur der Kassenpatienten haben die überhaupt diese.
Ja, es ist ja auch nicht mehr als der Name und ein Bild mit drin. Also von daher. Aber dass man diese Dinge einfach schneller löst, auch mit wir haben ja sehr viele talentierte Startups und andere Dinge. Finde ich überhaupt, widerspricht überhaupt nicht das Thema Sicherheit. Das Thema Sicherheit muss da nicht deshalb.
Aber vielleicht machen wir mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wer hat das erzählt? Ich kann nicht mal genau sagen, ob es wirklich stimmt, aber ich glaube, es stimmt schon. BAföG-Amt.
Es stimmt.
Das stimmt. Ne? Erzähl du mal, was stimmt.
Es stimmt. Also ist ganz stolz verkündet worden, dass man jetzt den BAföG-Antrag online erstellen kann. Das haben auch viele gemacht. Und dann hat im darauffolgenden Monat haben die Behörden dringend neue Leute eingestellt, die dann ausdrucken mussten. Und das ist kein Spaß, das ist wahr.
Also ja, und jetzt wollte ich darauf kommen, da an dem Beispiel kann man noch sagen, wo es hakt.
Ja.
Der Ansatz war richtig. Aber man hat es nicht 100% gedacht.
Nein, das ist ja immer das alte Sprichwort, wenn man analogen Blödsinn im Prozess digitalisiert, kommt Blödsinn ein digitaler Prozess raus. Aber das Thema digital zu Ende denken ist jetzt nicht so schwierig. Mhm. Und wenn man jetzt hingeht und aus diversen Themen macht einen BAföG-Antrag online und dahinter läuft trotzdem der Offline-Prozess weiter, dann ist das ja schon.
Aber ist das Selbsterhaltung, weil man sich seine Jobs sichern will? Ist das, ich will niemanden beleidigen, Blödheit? Oder ist das falsches Personal? Wir kommen noch zum Thema Fachkräftemangel. Oder ist das, was ist das?
Ich glaube, das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Und die Leute haben nicht den Durchgriff bis in die letzte Kommune.
Und wer ist denn verantwortlich, das zu Ende zu denken?
Ich glaube, in diesem Fall weiß ich gar nicht, ob es Innenministerium ist. Ich weiß nicht, ob es bei Dr. Richter hängt.
Das ist ein Lernprozess bei mir auch in den letzten Monaten, seitdem ich diverse Bücher gelesen habe über Risikoentscheidungen und so weiter. Checklisten sage ich immer wieder. Warum kann da keiner sitzen, wenn wir ein Projekt aufsitzen, machen wir 10 Punkte, die sein müssen und dann wird es angekreuzt, wenn es fertig ist. Aber offenbar denkt man nicht so weit.
Also wenn man sieht, was passiert, dann hat man das Gefühl, dass das nicht immer zu Ende gedacht wurde. Ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt einige dieser Beispiele und ich suche immer die guten raus und werde immer gefragt, gibt es denn gute?
Ah ja, genau.
Es gibt gute Beispiele. Es ist schwierig. Also ich
Bayern, muss, doch Bayern.
Ja, doch, in Bayern. Der Bayern hat sich in der Tat einiges getan. Also die Kommunen sind.
Habt auch eine Digitalministerin.
Ja, und die sich da auch wirklich auch durchsetzt. Ja. Also es gibt, man merkt dann auch, wenn ich die Verantwortung in eine Hand lege, dann ist die in dem Fall die Frau Gerlach ist dann sehr, sehr aktiv.
Haben wir auch schon eine Folge mitgemacht, kann man auch mal reinhören.
Und sie hat da gesagt, aber, und das hat uns erstaunt, da gab es eine Rangliste der digitalsten Bundesländer. Da war Bayern nicht auf Platz 1, sondern ich glaube NRW sogar, bin ich aus allen Wolken gefallen.
Wie war das?
NRW, glaube ich, war auf Platz 1. Wo das, habe ich gefragt, aber egal.
Aber die sind auch nicht so schlecht. Ist zwar jetzt noch ein Relikt aus der alten
Landesregierung. Die Kirchenaustritte muss man noch analog machen.
Nein, aber jetzt wirklich auch dir Spaß beiseite. Wenn man sieht, wenn man es schafft, und das ist auch ein Thema, wenn man es schafft, die Kommunen, wir sind jetzt sehr stark in der Verwaltung, weil wir da auch, glaube ich, das größte Problem sehen. Und ich ganz ehrlich, wenn wir es nicht schaffen, unsere Verwaltung zu digitalisieren, wenn wir es nicht schaffen, das gilt ja auch in die Unternehmen. Und die Unternehmen stöhnen ja auch unter Arbeitslast. Also ich meine, das verrückteste und beknackteste Beispiel, was es da gibt, ist, dass jetzt jeder Arbeitsvertrag ausgedruckt abgeheftet werden muss. Ja. Und nicht die,
ist übrigens. Kommt von Herrn Heil, oder nicht?
Ja, es kommt von Herrn Heil. Ja. Das ist im Sommer letzten Jahres erst eingeführt worden. Ja. Und da stöhnen die Unternehmen, weil Unternehmen wie eine SAP, Telekom, DHL oder sowas, die richtig großen Unternehmen, haben ein echtes Problem. Das ist auch nicht zu entschuldigen. Da kann man auch die Gründe nicht verstehen. Aber das sind so Themen, da tun wir uns echt weh und das kostet uns massiv Wettbewerbsfähigkeit.
Aber man will ja immer, man könnte über so viele Themen sprechen, weil man muss echt fast immer über den Staat sprechen, weil da ist einfach das größte Versagen.
Das wollte ich auch fragen, weil du ja mit den Unternehmen in Kontakt bist. Ist das der größte Wunsch der Unternehmen? Der Staat muss digitaler werden?
Also die Unternehmen selber haben natürlich Eigeninteresse. Die sind, ob es Ausbau ist bei den Telekommunikationsunternehmen oder auch bei den Fachkräftemangel, gerade bei den Softwareunternehmen, die natürlich da massiv drunter leiden. Mhm. Jetzt das Energiethema und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe Themen, die Unternehmen beschäftigen, auch sehr viele Detailthemen. Das ist eine ganze Reihe. Also grundsätzlich die Aussage, dass der Staat Vorreiter Digitalisierung sein muss, kommt immer wieder hoch. Also wenn ich den Gespräch auch mit den Unternehmen, kommt ganz deutlich, wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten, also eine Wochenarbeitszeit anstatt eine Tagesarbeitszeit. Wir brauchen das Thema das Abheften von den Arbeitsverträgen, hatte ich gerade genannt, und. Genauso wie die Startups, die auch stöhnen unter diesen unglaublichen Verwaltungsaufwänden. Aber nehmen wir mal ein Beispiel, was nicht die Unternehmen betrifft, sondern uns alle hier, das Thema Grundsteuer. Das ist ja eigentlich eine Frechheit, ein Skandal. Ich habe es auf dem Digitalgipfel ja sehr deutlich gesagt, dass der Bund nicht in der Lage ist, oder die Länder nicht in der Lage sind, ihre Kataster zu digitalisieren. Ja. Und uns schieben sie die ganze Arbeit auf den Bürger über, der die ganzen Daten, die eigentlich irgendwo vorhanden sind, zusammentragen muss, selber einstellen muss, auch noch hochkomplex, Elster und Co.
Und dann Gefahr läuft, wenn er falsch macht, kriegt da einer über die Rübe.
Ja, und muss genau. Nachzahlen und, oder zu viel zahlen. Und ich glaube, das ist also das ist das Thema, was mich persönlich wirklich aufregt. Mhm. Und das ist auch nicht zu entschuldigen. Und ich finde, das ist eine absolute Frechheit.
Ja. Ich vermute, du hast das auch mal Herrn Lindner oder so gesagt. Was kommen denn da für Reaktionen?
Ja, ich habe das diverse Male gesagt. Es wird nicht kommentiert.
Gerade die FDP hat ja mit Digitalisierung auch Wahlkampf gemacht.
Also. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie lange eine Digitalisierung des Katasteramtes dauern würde.
Ja, naja, aber das ist dann Pech für den Staat.
Das Projekt, läuft das Projekt schon. Es ist, man muss jetzt die gemeinsamen Schlüssel finden, also einen Key finden, um die ganze Kataster zu synchronisieren. Das läuft auch alles. Mhm. Also es gibt diese Themen und ich glaube auch, dass das durchaus in den nächsten 2, 3, ich bin schon vorsichtig, Jahren doch auch in Großteil durchgeführt werden könnte. Es mag vielleicht andere Gründe geben. Vielleicht, wenn ich selber einreiche, kann ich auch schlechter gegen mich selber klagen, in Anführungsstrichen. Das ist also, ich mag das jetzt, ich will das gar nicht, ich will keine Gerüchte in die Welt setzen, aber
Ich warte noch ein bisschen, ich habe es noch nicht gemacht. Also ich warte bis zum 27. Januar oder so.
Also meines Wissens hat es die Hälfte der Bundesbürger noch nicht
gemacht. Ja, genau. Aber du hast jetzt Unternehmen schon angesprochen und den Fachkräftemangel. Wir haben schon das Stichwort Infarkt gesagt und da fehlen ja auch eine Menge IT-Fachkräfte. Kann es da auch zu einem Infarkt kommen?
Also wenn es für mich einen Grund gibt, dass wir in eine langanhaltende Rezession laufen, ist das der Fachkräftemangel in der Digitalbranche. Mhm. Das sage ich jetzt nicht in meiner Rolle, das sage ich in meiner Rolle als Bürger. Wenn es uns nicht gelingt, das Thema Innovation weiterzutreiben, nehmen wir in der Automobilbranche, da wo dringend Innovation benötigt wird, egal, wir sind ja zum Beispiel auch bei dem Thema Gesundheitswesen, gerade dieses Individualisierte sind wir ja auch sehr gut in Deutschland. Also es gibt eine Reihe Bereiche, wenn es dann nicht gelingt, dass wir mit wirklichen Fachkräften Innovationen treiben, dann passiert uns das, was auch vielleicht Japan vor Jahren passiert ist, dann laufen wir in eine langanhaltende Rezession, weil wir leben vom Export, wir leben von Innovationen, nichts, was wir aus der Erde holen können und keine anderen Dinge. Wir müssen einfach unser Gehirn, unsere Innovationen einstellen. Das ist, der ganze Mittelstand lebt davon, dass er Innovationen treibt. Und das ist für mich das größte Risiko überhaupt.
Aber da können wir doch Abhilfe schaffen. Ich glaube, in den letzten Wochen wurden nur einige Zehn, es waren Tausende IT-Kräfte entlassen bei Alexa und bei Alexa. Die können wir uns die nicht einfach alle holen? Da
also es ist, glaube ich,
gutes Geld.
Ja, das ist, glaube ich, jetzt wäre zu einfach, weil wenn man da etwas genauer reinschaut, sind das gar nicht so viele. Es gibt einige, die mit großem Brimborium, Tamtam Fachkräfte entlassen haben, aber die meisten suchen. Gerade mittelständische IT-Unternehmen oder IT-Dienstleister suchen händeringend nach Fachkräften. Und wir sehen auch, dass der Fachkräftemangel größer wird und auch, dass der komplette Digitalmarkt oder die Digitalunternehmen im nächsten Jahr auch wieder fast 50.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Also wir wachsen weiterhin. Und das ist gerade eine neueste Analyse. Das heißt, wir sollten uns nicht davon abschrecken lassen, dass einige wenige sagen, sie entlassen. Es ist leider nicht so. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, wenn wir immer ins Ausland schielen und sagen, Mensch, dann holen wir uns die Fachkräfte aus dem Ausland. Wir machen einen Denkfehler. Deutschland ist für viele Ausländer überhaupt nicht attraktiv.
Attraktiver werden.
Genau, das ist nämlich auch ein Punkt. Wir haben es ja probiert. Ich habe ja auch persönlich sehr stark mich dafür eingesetzt, wir russische Programmierer holen nach Deutschland und einen schnellen Check machen und die auch ein Visum verkürzen und so weiter. Das ist uns nicht gelungen, obwohl wir es hätten machen können. Aber das Interesse ist gar nicht da.
Jetzt das Interesse der Unternehmen oder der Arbeitnehmer, die aus dem Ausland?
Der ausländischen Arbeitnehmer, nach Deutschland zu kommen, das Interesse ist
wegen
nicht da.
Wegen des Standorts oder wegen des Geldes oder wegen?
Die sagen, also Deutschland normalerweise, wir sehen uns ja auch und ich bin auch sehr froh, dass wir auf der CES jetzt auch einen Innovationspreis bekommen haben. Toll.
Aber gab es doch irgendwie 14 Preise?
Ja, aber wir haben einen bekommen.
Ach so, weil jeder einen bekommen
hat. Nee, das war, ich glaube, das war das Learning, was wir auch mit dem Ministerien hatten. Und ich hatte mich auch mit dem Arbeitsministerium unterhalten und auch mit anderen, warum haben wir das nicht geschafft? Und es lag daran, dass die Bewerberanzahl sehr, sehr überschaubar war. Das heißt, die Leute sind, in die Türkei gegangen, nach Israel, nach Amerika.
Ja, und müssen die denn hier arbeiten? Die können auch, wenn ihr die Orte in der Türkei besser gefallen, können sie ja von da arbeiten.
Das ist aber ein anderes Thema. Wir können natürlich hingehen und können Nearshoring, Offshoring machen, was auch immer. Das ist aber nicht der Grund. Wir wollen die Leute ja hier, gerade der Mittelstand braucht ja kreative Kräfte. Und das funktioniert halt nicht so einfach.
Mhm. Ja, aber wie werden wir denn attraktiver? Ich meine, müssen die Firmen was anderes machen oder hat Deutschland einfach so ein alles Image, dass man sagt, da will ich nicht hin?
Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die man machen könnte. Also erstmal fängt es an, wie bewerbe ich mich als Land? Ne? Und ich muss mich ja auch dann, wie war das mit dem Fisch und dem Köder?
Muss man so schöne Kampagnen machen wie Saudi-Arabien und so, die so.
Zum Beispiel, also ich muss mich auf jeden Fall in verschiedenen Sprachen.
Wir können eine Fußball-WM ausrichten, das hilft immer, um bekannter zu werden.
Kosten ein paar Euro. Aber dass ich im Prinzip hingehe und auch auch wirklich mich präsentiere. Der direkte Weg ist ein sehr vereinfachter Prozess, um auch Visa zu beantragen und. Und wen kann ich ansprechen? Also wirklich den möglichen der Zielgruppe auch wirklich sehr einfach zu machen. Dann gibt es ja auch so Themen, wir haben ja ein tolles Gesundheitswesen, wir haben ja auch der Lebensstandard in Deutschland ist ja sehr hoch. Aber im Prinzip das mal alles zu zeigen und den Leuten es zu vereinfachen, das ist das Entscheidende. Dann auch, kann ich Familie mitnehmen und. Es gibt ja jetzt dieses Scoring-System, also diese Punkte. Das ist ja von der Idee her, haben wir viele Jahre darüber diskutiert, eigentlich ganz gut. Das ist nicht nur, zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin ein Programmierer, muss nicht Deutsch können. Das ist zum Beispiel schon mal der erste Punkt. Besser ist ja kein Englisch. Oder auch, es gibt andere Themen, auch Qualifikationen. Dann muss ich jetzt irgendwo einen Universitätsnachweis haben oder. Und da haben wir dieses Punktesystem, ist ja jetzt eingeführt. Das könnte unter Umständen helfen.
Mhm. Schnell ans Land kommen.
Ich habe gerade überlegt, dann googelt so ein ausländischer möglicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin, so was das Deutschland für die Familie bietet und liest erstmal 40.000 Lehrer fehlen. Also.
Ja gut, aber ich glaube, da haben andere Länder auch Themen.
Aber vielleicht nur am Ende noch mal ein bisschen persönlicher. Machst du sonst so eigene Sachen noch? Also ChatGPT hat man gerade, probierst du sowas aus und bist da richtig heiß drauf oder?
Ja, was ich mal mache, ist für mich selber und aber auch mal bestimmt, wenn ich auch mal irgendwo einen Vortrag halte, die Standardvorträge, die man so hält, die kann man jetzt lesen, die machen wir auch, aber es ist eigentlich mal ganz interessant, was passiert die nächsten 5 bis 10 Jahre? Und ich habe das vor einigen Jahren mal gemacht, habe mich mal damit beschäftigt, was passiert in der Medizinbranche, was passiert überhaupt, was kann passieren, was ist so autonomes Fahren, sind so Themen, aber auch genauso Robotik. Und jetzt ist das nächste Thema ChatGPT und diese künstliche Intelligenz zu verstehen, um mal zu übersetzen, auch mal live zu zeigen auf der Bühne, was kann man nicht. Ich will den Leuten keine Angst machen, ich will einfach nur sagen, was kann künstliche Intelligenz, was kann es nicht. Es ist ja eigentlich Machine Learning, das Wort ist ja völlig falsch. Und mein nächster Vortrag oder mein nächstes Thema, mit dem ich intensiv beschäftige, ist genau das. Das mehr in die Zukunft. Und ansonsten, Frau Gulatz hat es schon erwähnt, ich bin immer dabei, versuche zu verstehen, wie kann ich mein Haus digitalisieren, automatisieren, wie kann ich andere Themen, also wie kann ich mein Leben vereinfachen in vielen Bereichen. Ich will verstehen, wie die Automobilhersteller, wie die Autos funktionieren, also mich interessiert das einfach. Aber der Punkt, der mich als nächstes beschäftigt, ist das Thema KI beziehungsweise Machine Learning.
Ja, das kommt dann in der Folge nach deiner Folge. Ja. Reden wir darüber mit Neuroflash. Total, also habe ich Gänsehaut bekommen, was da auf uns zurollt. Mhm. Also der sagte schon, wir könnten bald mal einen Podcast mit einem Chatbot machen. Das würden nur wenige merken.
Vielleicht dann auch ein Teaser dazu.
Ja, das wollen wir auch machen. Mal gucken, was draus wird.
Weil der Teaser ist einfach, wir haben es mal in Bitkom gemacht. Wir haben gesagt, wir schreiben jetzt mal einfach eine Pressemitteilung und haben drei Wörter eingeworfen und da hat er die Pressemitteilung geschrieben und es ist fast schlecht geworden. Also vor allen Dingen den Pressesprecher.
Ja, dem glaube ich das. Da haben wir auch drüber diskutiert. Aber das dann nächste Woche. Aber jetzt gerade, wo du das so gesagt hast, womit du dich alles so beschäftigst, habe ich so gedacht, eigentlich bräuchte man doch so Influencer für Digitalisierung so vom Mund aus oder so. Einfach um die Leute, damit die Leute Lust drauf haben, damit dann erhöht sich ja Auch der Druck vielleicht.
Ach, wäre es nicht einfach so, wir liefern mal irgendwas, wir legen mal einen Führerschein auf die, aufs Handy und können uns mal authentifizieren damit oder legen mal einen Personalausweis drauf oder das Ummelden, was ich letztens noch gemacht habe, geht einfach nur online. Das wird doch schon reichen. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, in Dänemark nutzen 98,5% den maschinenlesbaren Personalausweis oder den elektronischen. Bei uns sind es 6 oder 9, ich glaube 9%. 9% sind es aktuell.
Ich war letztens Reifenwechsel beim Autohändler und der kannte mich noch nicht und musste meine Daten halt eintippen. Dachte ich, diesen Fahrzeugschein, wenn der einfach nur da mit dem Scanner kurz und hätte alle Daten, der musste die Ident nochmal alles abtippen. Mühsam, das hat ewig gedauert. 10 Minuten oder so, ehe der die Rechnung fertig hatte. Das könnte so einfach sein.
OCR-Scanner, aber gut.
Nee, ja, oder so, genau. Ach, das war ja noch früh.
Ja.
Schulnote?
Schulnote, oh Gott.
Oh Gott.
Schulnote, ja, hat man ja immer das Thema. Schulnote, wie, ja, oder vielleicht ein Ausblick auf eine Schulnote. Dieses Jahr, kommen wir dieses Jahr voran? Vielleicht sagst du, was wäre fürs letzte Jahr deine Schulnote gewesen für Deutschland, Digitalisierung und hoffst du auf eine Besserung?
Also in aller Fairness, letztes Jahr haben wir nichts erreicht. Mhm. Also das Thema,
in aller Fairness, das war schon.
Ja, das Thema Zeitenwende oder digitale Zeitenwende ist einfach ausgefallen im letzten Jahr. Warum auch immer, sie ist ausgefallen. Wir hatten mit viel Anlauf ein OZG. Wir haben uns darauf gefreut, dass man vielleicht mal 100 oder 150 Anwendungen digitalisiert findet. Jetzt haben wir, glaube ich, 35, die wirklich durchdigitalisiert sind. Also die Schulnote ist da, ich glaube, die brauche ich nicht zu nennen.
Okay.
Die ist da und im kommenden Jahr, warum soll ich jetzt voller Hoffnung sein? Ich mache das jetzt auch schon viele Jahre, ich bin auch schon viele Jahre in der Digitalbranche. Ich lasse mich einfach überraschen, aber ich will das nicht in vorauseilendem Gehorsam. Oh, ich könnte sagen, das ist eine 3, aber ich lasse mich einfach überraschen. Es muss mal endlich was passieren.
Aber Wunder gibt es immer wieder. Wir wollen ja Optimismus.
Ich glaube nicht an Wunder.
Ja.
Aber es war trotzdem schön mit dir, Achim.
Ja. Danke.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.